Der FC St. Gallen spielt eine richtig, richtig gute Saison. Der Meistertitel ist zwar weg, aber es winkt immer noch der zweite Platz in der Meisterschaft. Es winkt der Göpsieg und natürlich die europäische Bühne, wo man sich nächstes Jahr hier präsentieren könnte. Über all das wollen wir reden. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist das Heimspiel, der Fußballtalk und das hier sind unsere Gäste. Seit 2024 steht er an der Seitenlinie vom FC St. Gallen. Die vorherigen Stationen, Trochtersen, Assel, Rödinghausen, Dortmund und Augsburg. Jetzt ist er also der Cheftrainer vom FC St. Gallen. Ganz herzlich willkommen, Enno Massen. Schön, Danke. Bist du da. Er ist der Präsident, aber auch der Mr. FCSG gegen aussen, der Matthias Hüppi, wo immer oben während des Spiels ein bisschen Sorgen macht um Gesundheit, damit es nicht so einfach gut läuft. Nach dem Cup-Final, respektive nach dem Cup-Final Einzug, hat er gesagt, ich bin sicher, wir gewinnen den Cup-Final. Matthias Hüppi, willkommen, schön, bist du da wieder einmal.
Dankeschön.
Und unser Chefredakteur von Blue Sport ist da bei uns, der Andi Böhni. Andi? Passend in der St. Gallen-Farbe.
Du bist nicht der Erste, der sagt, aber es ist ein Zufall. Unser Ausrüster hat uns das zur Verfügung gestellt. Aber der sitzt in St. Gallen.
Sehr gut. Sie werden nichts dagegen haben. Der Elefant im Raum ist natürlich das Spiel gestern im Kibun Park gegen FC Sion, wo man in der Pause müsste man 2-0 führen. Eno. Und dann gewinnt Sion dieses Spiel. Und das führt zu Bildern im Berner Oberland. Der FC Thun in der Stockholmer Arena hat das Spiel mitverfolgt und gefeiert. Was sind so deine Gedanken, wenn du den FC Thun von dieser Saison betrachtest?
Ja, am Ende völlig verdienter Meister, wenn du als Aufsteiger so dominant durch die Saison marschierst, so einen großen Vorsprung hast, wie sie ihn haben, dann haben sie den Meistertitel absolut verdient, haben über weite Strecken richtig begeisternden Fußball gespielt. Klar, zum Ende haben sie jetzt auch das eine oder andere Spiel verloren, aber absolut verdienter Meister.
Niemand, auch von den Experten nicht, hat diese Mannschaft auf der Rechnung gehabt. Von wann hast du gedacht, hoppla, diese ernst zu nehmen? Weil alle haben ja immer auf den Einbruch gewartet.
Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die auf den Einbruch gewartet haben, weil das ist irgendwie die Gedanken, die ich mir in meiner Funktion ja nicht machen. Wenn bricht echt jemand andere ein? Und das wünsche ich eigentlich auch niemandem. Es ist eine Riesenleistung, ein grosser Respekt, was sie so eingehängt hat, ist die positive Dynamik immer schneller geworden. Und dann hast du wirklich eine Zeit lang das Gefühl bekommen, das ist jetzt unwiderstehlich. Jetzt läuft es und jetzt gibt's, es gibt ja beide Möglichkeiten. Es kann eine Dynamik geben, die sich gegen oben entwickelt oder eine, die sich gegen oben entwickelt. Und sie haben die Wellen verwischt, sie sind oben geblieben und das absolut zu Recht mit wirklich sehr beeindruckender Leistung. Und ich freue mich auch für die Leute vom FC Thun, die ich kenne, die ich auch schon länger immer wieder getroffen habe, mit ihnen zu tun hatte, noch früher in meiner früheren Funktion als Andreas Gerber. Da ist man natürlich, da ist man sich immer wieder über den Weg gelaufen und so. Und das, ja, absolut verdient und Gratulation.
Was man rausgespürt, ich glaube, es gibt niemanden in der Schweiz, der sich nicht freut für diesen Club.
Ja, nein, es ist einfach ein schönes Zeichen, wenn nicht immer nur das Geld gewinnt, sondern einfach solide arbeiten. Und die Solidität ist etwas, was ausmacht, oder? Du hast auch die Trainer nicht gewechselt haben, die sind eigentlich oben dran. Und wenn man jetzt auf die nächste Saison schaut, weil wenn Thun ein bisschen wird oben runterkommen, Basel und IB mit sich selber beschäftigt sind, wie es grosse Umbrüche können da, ist vielleicht St. Gallen nächstes Jahr Meisterkandidat Nummer 1.
Wow, wird sich dann weisen.
Die Steilpässe werden schon verteilt. Aktuell, es ist eine super Saison, die ihr spielt. Die Meisterschaft ist jetzt weg, aber der zweite Platz ist immer noch möglich. Cupsieg ist möglich. Warum läuft es diese Saison so gut bei euch?
Ja, ich glaube, dass wir sehr gute Anpassungen vorgenommen haben im Sommer. Haben den Kader gut zusammengestellt. Ganz viele Junge, die geben uns Identität. Die sorgen auch dafür, dass wir einfach einen guten Kampf haben um die Stammplätze. Wir haben eine klare Rollenverteilung. Wir haben die Anführer und dann ist es auch wichtig, wenn dann mal einer ausfällt von den Erfahrenen, dass wir dann auch den Jungen tatsächlich die Möglichkeit geben. Das haben wir bis heute konsequent durchgezogen, auch in wichtigen Spielen. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Zudem haben wir auch als Trainerteam ein Stück weit gebraucht, um auch unser Stadion zu verstehen, um auch die Liga zu verstehen. Das ist auch was anderes, wenn man in jedem Stadion einmal war.
Was meinst du damit, das eigene Stadion zu verstehen?
Ja, das eigene Stadion zu verstehen. Was braucht dieses Stadion auch, um Energie zu geben? Und wir haben den Fußball vertikaler gemacht. Wir pressen intensiver und spielen einfach viel wuchtiger Fußball. Haben aber auch bei den Typen, die wir dazugeholt haben, darauf geachtet, dass sie intensives Spiel gewohnt sind, dass sie körperlich auch diese Voraussetzungen mitbringen, dass sie belastbarer sind. Und ich glaube, in all diesen Bereichen haben wir einen Schritt nach vorne gemacht.
in einem Intro hast du gesagt, auf die Frage, warum sind so viele Deutsche gekommen, ist das Zufall? Hast du gesagt, Kaderzusammenstellung ist nie Zufall. Hast du deine persönlichen Beziehungen spielen lassen?
Natürlich, aber auch Roger hat ja in Deutschland gearbeitet. Namdi hat, glaube ich, den Schwerpunkt jetzt am Scouting ein bisschen verlagert. Ich glaube auch, dass die Menschen in der Ostschweiz ticken sehr ähnlich, auch wie wir Deutschen vielleicht. Und ich glaube, dass wir die Jungs, die wir geholt haben, sehr gut in unser Stadion passen. Das bedeutet nicht, dass wir so nur nach Deutschland gucken, sondern wir haben auch tolle Spieler wie Aliou Baldé geholt, wie Malamine Efekele, der jetzt noch nicht so richtig stattgefunden hat aufgrund von kleinen Verletzungen und auch Anpassungen. Aber auch er ist jemand, dem wir umfunktioniert haben, genauso wie Baldé, eigentlich gelernte Flügelstürmer. War auch ein Mittel und ein Gedanke im Sommer. Das gelingt uns nicht, wenn du das Portemonnaie nicht prall gefüllt hast, immer Top-Stürmer zu holen. Aber dann muss man kreativ sein. Und wir hatten den Gedanken, mit Flügelstürmern sie umzufunktionieren, die einfach dieses 1 gegen 1 mitbringen, was wir brauchen in dieser Position. Und ja, hat bisher ganz gut funktioniert.
Apropos Portemonnaie, Alessandro Vogt, womit aufgrund von der Klausel für sich nur 2,5 Millionen kann verkaufen, dass man einen Köppels nicht ersetzt und die Kohle wieder ins Rennen schießt, sondern auf einen Vogt setzt. Ist das ein einstimmiger Entscheid? Warum hat er das so gemacht?
Das war ein gemeinsamer Entscheid, wo vor allem auch natürlich das Trainerteam und der Cheftrainer muss voll dahinter stehen, sonst macht es keinen Sinn. Und für da hat man nicht so viel Zeit gehabt, um sich das zu überlegen, weil der Alessandro, ich meine, vor einem Jahr hat der Erstliga Classic gespielt und alle haben eigentlich gesagt, ja, das langt jetzt vielleicht gerade bis dahin, aber nicht weiter. Es gibt auch Beispiele dafür von Clubs, die ihn einfach nicht haben wollen, weil sie ihm schlicht nicht zutraut haben. Und das, ich meine, das ist ja ein Beispiel von mehreren, dass es halt dann irgendwann einmal sehr schnell kann gehen und plötzlich eine Entwicklung stattfindet, die man in dieser Form gar nicht voraussehen kann. Und natürlich muss dann der Trainer das Auge haben und auch den richtigen Moment verwischen, um so einen Spieler nachher zu bringen. Und dann hängt es halt auch von gewissen Sachen ab, die man nur bedingt kann beeinflussen kann. Also ich kann mich erinnern, wir haben dort ein Spiel gehabt, Villarreal, Testspiel vor dem ersten Meisterschaftsspiel gegen den FCB. Da ist er auf dem Platz und hat gegen die Cracks aus Spanien, also alles andere, als Angst gehabt und hat ein richtiges Bewerbungsschreiben abgegeben. Und am Schluss muss aber das Gesamte dahinter stehen. Natürlich gibt es unsere sportliche Leitung, die trägt auch die Verantwortung für die Züge, die man dann anbringt oder nicht. Aber es nützt nichts, wenn man die Verantwortung delegiert und nachher selber nicht dahinter steht und nicht grundsätzlich auch die Unterstützung gibt und dann auch etwas mitträgt, oder? Egal, ob es dann am Schluss aufgeht oder nicht.
Und das Vertrauen natürlich auch schenkt. Also, Vogt sehr imposant, seine Erscheinung. Jetzt geht er. Viel kritisieren, ja, die Klausel nur 2,5 Millionen. Aber wenn ich jetzt denke, was der Matthias sagt, wer hätte schon gedacht, dass der so durchstartet und so eine Klausel überhaupt zum Tragen kommt? Was muss man mit diesen 2,5 Millionen machen in Sachen Nachfolger?
Ach, da muss man mal schauen, was auf dem Markt ist. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, oder, wenn man jetzt schaut, ältere Deutschen, die vielleicht vor einem Jahr hat man den Moritz Pruschinski wollen mit St. Gallen. Er war teuer gewesen, glaube ich, damals auch. Jetzt bei Basel ist der Markt eher ein bisschen schon oben runtergekommen, der Marktwert. Wenn du jetzt auch schaust, ein Daschner-Bukalfa, was nicht 100% geschafft hat am anderen Ort, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ein Pruschinski zum Beispiel in St. Gallen wieder aufbauen könnte.
Ich habe auf Enno geachtet, ob ich ein Zucken gesehen habe beim Namen Pruschinski. Es ist mir nicht gelungen, Enno. Wäre das einer? Würdest du den hinbringen?
Ich kenne Moritz natürlich noch aus unserer gemeinsamen Zeit in Dortmund. Dort war er Spieler in der zweiten Mannschaft. Ist ein guter Spieler, er braucht viel Liebe, sensibler Spieler, der ja in der Bundesliga auch schon ein paar Spiele gespielt hat und dort auch gezeigt hat, dass er einen Wert haben kann. Wir haben uns im letzten Sommer mit ihm beschäftigt, aber Willem ist sehr, sehr spät gegangen. Wir hatten das Thema mit den Ausländerplätzen und als Willem dann gegangen ist, war das Zeitfenster sehr kurz und zu diesem Zeitpunkt war Moritz dann auch schon in Basel. Und wir hatten einige Optionen, aber Top-Optionen waren auch nicht mehr auf dem Markt. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt irgendwas machen, machen wir nichts, sparen das Geld und entwickeln unsere eigenen Spieler. Und ja, so wie Ali das jetzt gemacht hat vorne, ist natürlich beeindruckend. Er braucht schon noch auch Konstanz. Und ich habe immer wieder gesagt, es würde ihm gut tun, noch ein Jahr bei uns zu spielen. Das sieht man auch in seinen Spielen. Er braucht es auch noch. Aber er hat sich für diesen Weg entschieden. Ich kann den Weg nachvollziehen, wenn natürlich die Bundesliga ruft. Das ist für ihn ein großer Vertrag, sichert ihn ab, sportlich und wahrscheinlich auch finanziell. Also es ist für ihn ein großer Step. Und wir haben,
wenn es eine Chance gäbe, Moritz Pruschinski zu holen, würdest du ihn wollen?
Moritz ist natürlich eine Option, kann eine Option für uns sein, weil er natürlich viele Attribute mitbringt, die wir für unser Spiel brauchen.
Wichtige Spiele stehen vor der Brust, Cupfinale 2026, wo drin ist. Wenn man auf ein letztes Cupfinale schaut, gegen Lugano, welche Bilder hast du? Oder wie häufig denkst du an die Cupfinale 21-22, Matthias?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich permanent rückwärts orientiert
bin. Aber sitzt der Stachel noch tief?
Nein, ja, weil also, das geht ja nicht. Oder? Wenn du dann so etwas im Halben würdest verzweifeln und das noch total auf dich würdest konzentrieren oder auf dich anziehen oder dir selber auf die Schulter, das so funktioniert mir nicht. Ich habe immer gesagt, es ist wirklich so, wir freuen uns gemeinsam und es steht keinerlei im Regen. Und darum, nein, aber also wirklich nicht lang. Es ist einfach, es hat einem wehtun wegen unseren Fans. Ich meine, der Fanmarsch der Bern durch, der ist einzigartig gewesen und da hat man sie noch so gern glücklich gemacht mit dem Sieg in dem Spiel. Aber wenn man das Spiel angeschaut hat, haben wir einfach keine Chance gehabt an dem Tag gegen Lugano. Und das muss man dann auch einfach mal neidlos anerkennen und sagen, war nichts, wir haben es versucht, aber vielleicht kommt die Chance wieder einmal. Und es ist jetzt, ja, es ist 22, jetzt ist 26 in 4 Jahren, aber ich meine, jetzt sind wir seit 2018 in dieser Periode sind wir zum dritten Mal im Cup-Final. Ich finde, das ist eine gute Bilanz, aber man geht ja im Cup-Final, um den Final zu gewinnen. Also es wird ja wohl niemand geben auf der Welt, der sagt, es ist schön, sind wir im Cup-Final und es ist auch nicht so schlimm, wenn wir ihn gewinnen. Und darum ist ja das Ziel klar. Und wir haben ja vor der Saison das Ziel Cup-Final rausgegeben, auch in Absprache mit dem Trainerteam. So Saisonziele müssen auch miteinander formuliert werden. Es bringt nichts, wenn man irgendwie von oben herab da würde befehlen, hey Jungs, jetzt müsst ihr mindestens das erreichen, sonst könnt ihr gehen. So funktionieren wir auch nicht. Aber du revidierst dann das Ziel natürlich, wenn der Sprung geschafft ist. Und das Gleiche gilt ja auch für Championship Round in der Meisterschaft, wo wir klar gesagt haben, in die ersten 6. Aber jetzt wären wir ja blöd, wir würden nicht sagen, wir wollen aufs Podest, oder? Und das Gleiche gilt auch für den Cup-Final, ohne dass wir da werden irgendwie Druck entwickeln. Das kommt von selber. Und die Euphorie der Menschen, die ist jetzt schon spürbar. Also, ja, es rebelt mit Ticketanfragen und so. Ja, das ist doch schön. Man soll sich auch auf den Tag
freuen. Alles andere wäre ja nicht glaubwürdig, ja, wenn man klar, sagt, der olympische Gedanke zählt doch am Cup-Final nicht, wo man dabei
sein will. Und man muss ja auch die Überzeugung haben, dass das Potenzial da ist, um so ein Spiel zu gewinnen. Darum geht es. Planbar in dem Sinn ist es ja am Schluss nicht. Es ist kein Spiel im Detail planbar. Deno hat gestern geplant, Sion zu schlagen mit uns und wir alle auch. Aber es ist halt anders gekommen. Und so kann es auch. Kann es natürlich auch im Cup-Final laufen, aber das wissen wir und das ist auch nicht das Problem. Wir werden alles machen, um das richtig gut und professionell vorzubereiten.
Die Fußball-Euphorie, die verrückte Fußballstadt. Was ist die Bedeutung vom Cup-Final? Vielleicht über das Spiel raus für den Verein?
Ja, das ist sehr groß. Wenn du 69 das letzte Mal gewonnen hast, dann ist ja klar, dass du eine Region danach lechzt und auch eine riesen Party zu haben. Oder? Ich glaube, in den ersten Monaten in St. Gallen, also ist der Cup-Final fast ein bisschen überhöht in der Vorbereitung gewesen für St. Gallen. Der Druck ist irgendwie zu hoch geworden. Jetzt gegen Iverdon haben wir das irgendwie gut geschafft, einfach normal darauf vorzubereiten und dann einfach zu gewinnen, oder? Was eigentlich gegen Lausanne Schirm müsste der Fall sein. Aber letztes Mal, vorletztes Mal Spiel jetzt gegangen, ins Hotel und so, ich habe das Gefühl gehabt, der Druck auf die Spieler ist fast zu extrem geworden, wahrscheinlich, oder? Das Leo.
Das fragt man sich auch immer, von diesen speziellen Spielen, machst du absichtlich etwas Spezielles, nach Spiez in ein Hotel zu gehen, Videobotschaften. Die Spieler haben scheinbar, statt einen Push zu bekommen, haben die Spieler fast geweint vor Rührung. Bist du ein Trainer, der sagt, ich mache alles wie sonst? Oder nein, es ist speziell, das braucht etwas Spezielles?
So normal wie möglich. Und trotzdem ist vielleicht die Ansprache ein Ticken anders gewählt. Klar, es ist ein besonderes Spiel für alle. Aber ansonsten, die Abläufe im Vorfeld sind identisch. Ich versuche dann einfach auch, die Emotionen im Vorfeld, auch jetzt gibt es Spieler bei mir in der Mannschaft, die sagen, hey, ich schlafe jetzt schon unruhig, ich denke daran. Na klar, das ist dazu, das ist so. Und wir müssen das auch zulassen. Ich glaube, das ist ganz normal. Wir können uns auch darauf freuen. Wir haben da jetzt etwas Gutes geschafft. Wir sind ins Finale eingezogen. Die Leute freuen sich, auch das dürfen wir zulassen. Wichtig ist, dass wir im richtigen Moment den Fokus auf die Leistung legen. Und das haben wir gegen Iverdon sehr gut geschafft.
Inwiefern hilft dir, dass es in der Meisterschaft noch um diesen Platz 2 geht? Bis gestern auch ein bisschen noch strohhalmmäßig um die Meisterschaft, damit
auf der Bank gesagt, Larifari, oder? Damit die Mannschaft den Rhythmus hochhält. Hilft das direkt?
Ja, wir hätten gestern, denke ich, Europa klar machen können. Es ist uns nicht gelungen. Jetzt wird es bis zum Ende gehen. Das heißt, dass wir bis zum Ende Top-Leistung brauchen. Das heißt, der Spannungsabfall wird nicht da sein. Das kann positiv sein. Und ein Ziel muss es von uns auch sein, dass wir jetzt positive Resultate haben. Dann kommen wir mit Selbstbewusstsein auch ins Cup-Final. Und die Form wird auch im Cup-Final entscheidend sein. Deswegen, brauchen wir Top-Leistung, um die Gegner, die wir jetzt noch haben, zu besiegen.
Apropos Ticket, du hast vorhin gesagt, die Anfragen sind extrem. Wie viele SMS, WhatsApp sind bei dir auf das Telefon gekommen? Matthias, hättest du vielleicht noch?
Ja, also mein Freundeskreis ist erheblich grösser geworden in den letzten zwei Wochen. Und sehr viele Leute, auch, die dann schreiben, ja, wir haben uns doch damals und so, und es wäre jetzt Zeit, dass du mal revanchieren würdest. Nein, es ist ja schön, oder? Also es ist wirklich schön und das läuft ja nicht über mich, da sind wir gut vorbereitet. Und ja, wir wollen natürlich möglichst viele Leute können eine Freude machen, dass sie auch zu einem Ticket kommen. Aber es gibt ja die Kontingente, die werden zuteilt. Mit denen musst du zuerst einmal gutschieren und dann gibt es dann vielleicht noch etwas, das drüber rausgeht. Und am Schluss gibt es halt so viel, wie es gibt. Oder?
Aber jetzt gehört man es tatlos an Uschi, brauche ich bei weitem nicht das ganze Kontingent und hat die verschenkt. Trotzdem gibt es ein Heimspiel farbenmässig.
Das wird sich dann weisen. Es wird sicher sehr, sehr viele St. Gallen-Fans in Bern haben. Ich habe jetzt gehört, dass bereits schon 10 Extra-Züge organisiert sind, wo dann 10-Minuten-Takt auf Bern fahren. Das ist schon letztes Mal so gewesen und das wird damals vielleicht noch mehr sein, je nachdem, wie viele Billette das dann allenfalls noch zur Verfügung stehen, wenn Lausanne Uschi nicht alle braucht. Aber jetzt schauen wir zuerst auch hier mal auf das, was wir selber können beeinflussen können und das müssen wir einfach so gut wie möglich machen.
Was muss er anders machen, der FC St. Gallen? Irgendwie hat man den Eindruck, das hat der Cup-Final, wenn nicht jetzt, wann dann?
Nein, ich glaube, die Überhöhung normal weitermachen und dann oder, ist eigentlich das Wichtigste an diesem Punkt. Was mich noch wundern, Matthias, ist, machst du den Fanmarsch wieder mit? Gehst du mit und wie ist das? Wie ist das für dich so bekannt?
Das war ein mega Erlebnis, wirklich mitten in den Leuten, aber bist dann auch ziemlich ausgelaugt gewesen, wenn du im Stadion nachgekommen bist. Ja, weil es ist jetzt nicht so, dass dann niemand mit mir wo kommunizieren während dieser Zeit, oder? Und dann ist wirklich ein super Erlebnis gewesen. Ich weiß es noch nicht. Und das ist auch nicht entscheidend, ob ich jetzt da mitlaufe oder nicht. Die Stimmung wird sowieso gut sein und die Leute werden sich richtig freuen aufs Spiel. Und wir haben auch dort auch so wie sich der Marsch damals entwickelt hat, die Kantonspolizei Bern hat nachher gesagt, lass, ihr könnt wiederkommen. Es ist wirklich tipptopp abgelaufen. Auch du auf diesen Strassen dort. Und das ist natürlich auch mein grosser Wunsch.
Gibt es denn genug Beispiele, auch gerade zu Bern, was anders ist rausgekommen, europäische Spiel oder Cup-Final? Wir haben jetzt vorher gesehen, dass vielleicht der letzte Cup-Final gegen Lugano ein bisschen überhöht war vom Pathos her. Eine ganze Region wollte das Ding schenken, das wollt ihr immer noch, aber sagen Sie vielleicht nicht mehr so. Was sind für dich die Learnings aus dem 2022?
Ja, es ist immer so, es tönt so ein bisschen hochgestochen, die Learnings und so. Es gibt ein paar Sachen, wo wir ein bisschen schlauer geworden sind, hoffentlich. Also einfach ein Beispiel, aber man kann jetzt sagen, es ist nicht bedeutend oder so, aber es ist einfach ein Beispiel. Wir haben für das Halbfinale in Yverdon kein Liebli-T-Shirt drucken mit Cup-Final 2026 drauf. Dann nimmst du die Kiste mit. Wir sind richtig überzeugt gewesen, dass wir es schaffen. Also auch da wäre ja völlig verkehrt, wenn du auf Yverdon reist und das Gefühl hast, ja, wahrscheinlich gewinnen wir das Spiel nicht. Bei allem Respekt für den Gegner. Wir haben schon gewusst, dass das eine hohe Hürde ist. Über das müssen wir gar nicht diskutieren. Das hat ja mit Überheblichkeit nichts zu tun. Aber dann die Liebli in so einer Kiste rein und am Schluss stülpt sich jeder so ein Liebli über und nachher schmeißt es irgendwo hin. Oder du lässt die Kiste dort, wo sie war, im Materialwagen. Das kannst du eigentlich sein lassen. Das bringt gar nichts. Und auch den Spieler gegenüber, dass man das nicht irgendwie noch muss, das bleibt ja dann nicht im Verborgen, oder? Also da kannst du da nicht irgendwo verstecken oder vergraben und nachher holst du es führen, wenn du es brauchst. So Sachen finde ich eher, wo man durchaus ein bisschen anders dürfen in Angriff nehmen. Das heisst aber nicht, dass die Ideen damals schlecht gewesen wären. Es sind kreative Ideen gewesen. Wir haben sogar den Klosterplatz noch mit der FCSG können einspreien in Absprache mit dem Bischof. Also ist alles super geregelt. Und haben noch irgendeine Videogeschichte gemacht, so eine verrückte. Es ist logisch, das pflückt er dann alles um die Ohren, wenn es nicht gibt.
Wenn es gut kommt, sagen alle wegen dem.
Wenn es funktioniert, sagen alle, ja, ist unlässig.
Aber das heisst, Sie machen da keine Köpfsieger-Shirts vorbereitet?
Da weiss ich jetzt nicht einmal, was Sie da vorbereitet haben. Das ist jetzt wirklich nicht mein Problem. Ich finde, wenn etwas geschaffen ist, dann lass doch dann einfach gehen. Und dann wird sich sowieso das dann ergeben, wo dann halt passiert. Oder? Aber nicht schon voran alles vorbereiten und am Schluss kannst du dann alles wieder zusammenräumen. Aber ja, nochmal, einfach wie der Eno sagt, bin ich 100% einverstanden, völlig normal hingehen, gute Vorbereitung machen und ich bin ja punktuell auch dabei bei diesen Geschichten und weil es mich einfach auch interessiert, was da läuft und da habe ich also wirklich ein richtig gutes Gefühl.
Ist es ein normales Spiel? Es ist ein Final, es ist ein unterklassiger Gegner, dass der Fokus genau gleich diese 100%, die es braucht und nicht 99,5. Auch weil viele von außen sagen, ja, es ist ja nur Stadlos Anoushi. Wie machst du das?
Also, dass wir der Favorit sind, das brauchen wir ja nicht wegreden. Das müssen wir annehmen und das machen wir auch. Und das heißt trotzdem nicht, dass wir das Spiel gewinnen. Ich habe es gerade gesagt, ich glaube, das sind die Gespräche unter der Woche, das ist die Analyse, die wir gemeinsam machen. Da gebe ich der Mannschaft logischerweise eine Message mit und natürlich auch kurz bevor wir ins Spiel gehen. Und dann appelliere ich an den gesunden Menschenverstand, dass wir natürlich keinen Gegner unterschätzen. Und zudem ist Stadler Sanoshi viel zu gut, in der Offensive insbesondere, dass wir sie unterschätzen. Das wird ein 50-50-Spiel, das ist ein Finale, aber wir sind der Favorit, natürlich.
Das finde ich spannend, dass der Trainer so denkt, ist mir klar. Aber dass du es aus den Köpfen der Spieler bringst, ist das die Schwierigkeit?
Ich glaube, wir haben eine sehr schlaue Mannschaft und viele intelligente Charaktere. Viele junge Hungrige, die hören zu und deswegen mache ich mir diesbezüglich keine Sorgen.
Aber wenn nicht jetzt, wenn dann, oder? Und der Präsident hat es gesagt, ich bin sicher, wir gewinnen den Cup-Final.
Ja,
Muss ich das sagen?
Ja, also nein, ich muss gar nichts sagen.
Aber wenn wir den kennen, würden wir das nicht
glauben. Wo ich mich reinhabe, ich spiele da auch nicht irgendeine Rolle oder etwas. Aber wenn ich es noch ein bisschen im Detail darf ausführen, ich bin einfach überzeugt davon, dass wir alles haben, was es braucht, um das Spiel zu gewinnen. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, planbar in dem Sinn ist es nicht. Aber du musst doch mit Überzeugung an etwas herangehen. Also Ich meine, diese Saison ist ja wirklich wesentlich besser gelaufen, als uns das vielerorts zugetraut worden ist. Also in all diesen Prognosen, in allen Podcasts und so, haben wir noch recht müssen, unten durch. Und sind so, ja, nicht gerade auf dem ganzen Schwanz, aber schon eher unten gelandet. Auch, ja, weil wir, letztes Jahr haben wir es nicht geschafft, in die ersten sechs hineinzukommen. Aber wenn die dem von dem würdest leiten lassen und sagen, ja, Prognosen sind alle so, es wird ja dann wohl nicht gut rauskommen, das wäre ja völlig, völlig daneben. Also ich bin schon nach der Vorbereitung von der letzten, übrigens auch nach der letzten Saison. Ich meine, wir haben ein neues Trainerteam empfangen bei uns, installiert. Das braucht seine Zeit, aber die Zeit haben wir gar nicht gehabt in der letzten Saison, weil es 0, plötzlich losgegangen ist mit Conference League Quali, einer absolut verrückten Conference League Quali, wo wir so viel erlebt haben in dieser kurzen Zeit, wo man irgendwie gar nicht können verarbeiten konnte.
Ich glaube, wo der ganze Verein noch wahnsinnig hätte beschlagen.
Ich habe es immer betont, oder? Also wir sind völlig reingerührt worden in die Geschichte. Wir haben es gut gemacht. Wir haben uns nämlich für die Ligaphase qualifiziert, auf nicht ganz normalen Wegen. Oder? Es war ein Hürdenlauf par excellence. Und dann haben wir aber auch Erfahrungen gemacht in den Spielen. Da hatten wir einzelne Spielrunden, wo wir richtig gute Falle gemacht haben. Ich erinnere gegen Fiorentina, die Heide, haben wir uns nicht verstecken müssen. Am Schluss sind wir dann draussen gewesen. Und dann hat es so wie eine Delle gegeben, wie eine Bass gegeben. Und für mich ist das in der eigenen Beurteilung ist es einfach in einem gewissen Mass auch logisch gewesen. Wir müssen kompensieren, weil wir die Zeit vorher nicht hatten, um das alles zusammenzubringen. Und die Veränderungen, die hat man schon in der Vorbereitung auf die laufende Saison, hat man die ganz klar können feststellen. Und darum bin ich von Anfang an überzeugt gewesen, dass es eine gute Saison werden kann. und mit dem Publikum im Rücken. Ich meine, hey, wir haben noch nie so viel ausverkaufte Match wie jetzt. Das vergisst man dann noch schnell mal. Aber die Unterstützung vom Publikum, die ist einfach fantastisch. Auch in schwierigen Momenten kommen die Leute zu uns ins Stadion. Das ist das grösste Kompliment für den Trainer und die Mannschaft.
Aber also das treue Publikum, jedes Mal, wenn man dort ist, es ist unglaublich imposant, die Kulisse dort und das Aufkommen. Der FC St. Gallen, wenn ich mir so überlege, wenn ich dir zuhöre, dass man unterdurch müssen, so ein bisschen Öffentlichkeit, Medien, Podcasts, in Erwartungshaltung, wenn man so ein bisschen die Schweizer Medienwelt anschaut, kommt der FC St. Gallen nicht häufig in den Berichterstattungen ein bisschen zu kurz?
Ja, gut, ich meine, St. Gallen ist ein zu wenig Hollywood vielleicht wie Basel, oder?
Ist es zu ruhig?
Nein, ja, aber sie schaffen ja einfach gut. Das weiss, sie viel mehr, sie schaffen sehr gut. Aber ich will noch schnell, was du sagst, Matthias, oder? Ich glaube, es ist schwierig, um es anders zu machen. In der nur lange Zeit mit dem Zeidler, da musst du wahrscheinlich noch kürzer noch lösen mit einem neuen Trainer und die Zeit. Also weißt du, ich wüsste, wenn du es anders machen könntest, ich gehe gar nicht eigentlich.
Ich wollte nichts anders machen. Ich sage nur, dann musst du intern die Ruhe und die Kraft und die Stärke auch haben, um dann so eine Bässe auch zu akzeptieren. Es macht es ja nie. Wir haben es ja nicht extra gemacht, dass wir in der Relegation Round gelandet sind in der letzten Saison. Es hat nicht viel gefehlt, um reinzukommen, aber wir haben es hat es ja niemand extra gemacht, also musst du dann auch anstehen und das mögen vertragen. Und wenn es irgendwelche Diskussionen gibt rundherum, was ja auch völlig normal ist, dann musst du einfach standhaft bleiben. Darum ist Standhaftigkeit einer der grössten Faktoren, wenn es um Führungsthemen geht, in so einem exponierten Business, wie wir uns bewegen. Oder?
Der Matthias Gitt ist echt der Steilpass. Hast du deine Band eigentlich noch?
Ja, nein, also es gibt alle noch zum Glück, aber wir spielen nicht mehr zusammen.
Heavy Metal.
Das war auch nicht meine gewesen.
Heavy Metal, weißt du, was jetzt kommt, Eno? Letzte Saison alle Ziele verpasst und Erich Vogel, Manager-Legende, saß auf diesem Stuhl und hat Folgendes gesagt.
Sie spielen völlig falsch Fußball. Sie haben einen Trainer geholt, sie haben einen gehabt, der einen Rumpelfußball gespielt hat oder einen extremen Tempo-Fußball. Dem hat er jetzt abgeschworen, jetzt machen sie einen gepflegten Fußball. St. Gallen muss ein. Das ist Heavy Metal dort oben. Den kannst du nicht so shooten, wie sie jetzt shooten. Der kann machen jetzt was er will, wenn er das nicht herbringt. Dass er wieder oben richtig muss. Publikum holt 12 Punkte im Jahr. St. Gallen Publikum. Aber nicht mit dem Trainer.
Alle sagen, ja, wenn Erich Vogel was sagt. Aber wenn er was sagt, dann ist der Aufschrei gross. Dir wurde das zugetragen. Was denkst du als Coach mit deiner Erfahrung in Deutschland? Also da sind wir auch heilig in der Schweiz, oder? Die Medienlandschaft Deutschland. Was hast du da gedacht?
Ja, ich habe mir das auf jeden Fall zu Herzen genommen, was Erich gesagt hat. Und ich hoffe, dass er jetzt zufrieden ist mit der Entwicklung.
Nicht mehr Sinfonieorchester, es ist wieder Heavy Metal.
Wie wir jetzt in diesem Jahr Fußball spielen. Ja, ich glaube, er hat einen berechtigten Platz in dieser Sendung und er darf seine Meinung äußern und ich akzeptiere das. Jeder darf seine Meinung so äußern, wie er es empfindet und vielleicht hat er zum Teil ja auch recht gehabt.
Was hast du dir vorgenommen vor dieser Saison, was du ändern möchtest?
Ja, wir haben ja zum einen gesagt, dass wir haben so gewisse Parameter, die wir haben wollten, wie Ballberührung im gegnerischen Strafraum, auch Spielaufbau aus dem eigenen letzten Drittel. Wie oft schaffen wir es tatsächlich dann auch noch im gegnerischen letzten Drittel an den Ball zu kommen, ohne dass der Gegner vor dran war? Das sind so Kleinigkeiten, Torabschlüsse, XG-Werte. Wir wollten einfach viel mehr. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, richtig gut gekickt, aber wir haben am Ende zu wenig Zählbares, insbesondere dann am Ende in der Saison und im Mitteldrittel der Saison herausgeholt. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen einfach geradliniger werden, vertikaler, wir brauchen viel mehr Strafraumaktion und überspielen halt auch vielleicht mal das erste Drittel oder das zweite Drittel etwas zügiger. Und das sind die Anpassungen, die wir vorgenommen haben. Und dann braucht es natürlich auch die Spieler dazu. Und ich glaube, da haben wir die richtigen Spieler dazugeholt. Und zudem muss man ja auch gucken, was ist dann an Spielern auch dort. Und ich glaube auch, dass diese Art von Fußball besser zur Mannschaft passt als das, was wir letztes Jahr gemacht haben.
Andi hat es gesagt, die Clubs, die oben stehen, haben am Trainer festgehalten, Lugano, St. Gallen. Neun Trainerwechsel gab es diese Saison in der Super League. Was denkst du als Coach über eine solche Zahl?
Ja, ein Grund, warum ich in die Schweiz gewechselt bin, habe gesagt, okay, vielleicht mal länger bei einem Club sein. Und jetzt sind das ja schon Bundesliga-Vibes, was die Häufigkeit angeht. Nein, ich habe den Schritt nach St. Gallen sehr bewusst gewählt. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass diese Möglichkeit kam. Ich habe immer gerne Dinge gemacht, die ich so noch nicht gemacht habe, um mich auch weiterzuentwickeln. Ich habe gesagt, okay, Auslandserfahrung, gefestigtes Clubumfeld, vielleicht irgendwann mal international spielen, vielleicht irgendwann mal einen Titel gewinnen. Das waren so Gedankengänge, die ich hatte, als St. Gallen kam. Und ich bin sehr glücklich, dass ich hier Trainer bin.
Dann hast du dich informiert, dass der Verein nicht ein Verein ist, der, wenn man 3 Saisonziele verpasst, den Trainer auf die Straße stellt. Hast du das gewusst?
Ja, Roger hat mich dann ja informiert, Roger Stilz, und hat dann auch zu mir gesagt, hey, das ist ein wirklich gutes Clubumfeld. Hier ist es so, wenn du mal ein Spiel verlierst, dann wackelt nicht gleich alles. Die Medienlandschaft ist sehr gutmütig. Es ist was anderes als in Deutschland. Ja, in fast allen Bereichen hat er ja auch recht.
Ja, nur das Problem ist, oder? Die einzige Gefahr für St. Gallen ist, so gut wie sie arbeiten. Jetzt hast du Daschner Rukalfa, du hast Enrico Maaßen, auch Roger Stilz, der einen hervorragenden Job gemacht hat. Wenn die kleinen Bundesligisten kommen, glaube ich, wird keiner zu Bochum oder was auch immer gehen. Aber wenn es sowas wie Gladbach kommt, dann wird es für alle reizvoll, das zu machen, glaube ich. Und das ist, wenn du so gut arbeitest, wirkst du Begehrlichkeiten, und da Matthias ganz sicher auch Arbeit vor sich, glaube ich, wenn das eine oder andere in Fahrt
kommt. Das ist auch Teil von dem Geschäft. Also ist jetzt nicht etwas, wo ich nicht mehr schlafen kann. Wegen dem, oder? Weil erstens mal haben wir die Commitments. Ich weiss aber auch, welche Einflüsse im Fußball plötzlich wirken können. Das haben wir alles auch erlebt. Es ist ja auch nicht so, dass wir nur auf einem Planeten der Seligen unterwegs wären bei uns. Also bei uns stürmt es auch. Es ist auch, bei uns sind die Emotionen spürbar vom Publikum. Aber das Publikum hat, ich habe es vorhin schon gesagt, einfach so ein Urvertrauen in den Club, in den FC St. Gallen. Den lässt du nicht so schnell hängen. Aber wir müssen ja nicht meinen, wir können machen, was wir wollen in der Clubführung und setzen damit das Vertrauen vom Publikum nie aufs Spiel. Das wäre völlig, völlig verkehrt. Oder? Sie spüren schon die Leute, woran das mit uns etwas sind. Und das ist ganz entscheidend. Das hat mit Klarheit etwas zu tun. Aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass es nie häschert bei uns. Das ist überhaupt nicht gesagt. Für das gibt es null Garantie. Ich bin auch dort halt so unterwegs, dass ich mir sage, ich muss das alles versuchen zu beeinflussen, nicht falsch verstehen, nicht? Ich will nicht da Zeug manipulieren oder so, aber einfach positiv zu beeinflussen, was in meiner Macht steht. Und mit anderen Geschichten muss ich zum Teil einfach auch leben. Das ist ein Lernprozess, das war am Anfang ein bisschen anders gewesen. Und heute ist es, habe ich da die gewisse Distanz können einbauen. Und sonst würdest du es nicht so lange machen. Und für das ist es dann am Schluss einfach auch zu belastend irgendwie. Aber jetzt, es passt. Aber eben, man muss ja nicht meinen, wir sind da unter einem Glasglocken und so und klopfen einander dauernd auf die Schulter. Das ist überhaupt nicht so. Wir haben richtige Diskussionen, aber die werden eben ausgetragen. Und es bringt einfach nichts, die Lampen an der Öffentlichkeit auszutragen. Das kostet so viel Energie. Und wenn du die Ruhe kannst im Gebäude behalten, dann ist das ein grosser Vorteil. Für ein Trainerteam, für Spieler. Aber du musst das einfach glaubwürdig vorleben.
Die Kehrseite der Medaille, des Erfolges, ist natürlich Begehrlichkeiten von Spielern. Was Andi eigentlich wissen möchte, wenn du Cupsieger wirst, bleibst du beim FC St. Gallen?
Das ist der Plan, ja. Das ist der Plan. Ich habe immer gesagt, ich als Deutscher, natürlich ist die Bundesliga interessant, aber ich weiß, was ich an diesem Club habe. Das Trainerteam weiß, was sie an diesem Club haben. Und da muss schon einiges passieren, damit ich sage, das würde ich dafür aufgeben wollen. Und zudem habe ich meinen Vertrag gerade auch verlängert. Und das war ein sehr bewusster Entscheid.
Was ist deine grösste Stärke als Trainer?
Er ist erstens einmal hat er eine Idee vom Fußball, wo zum FC St. Gallen passt. Und es ist aber nicht so, dass er dann einfach stur auf dem bleibt, wo dann am Anfang gerade ist, sondern es ist ganz eine klare Weiterentwicklung. Wir haben ja selber aus einem seiner subjektiven Warte heraus das jetzt hier präsentiert bekommen. Und er ist bereit, andere partizipieren zu lassen. Und das ist das, was wir unbedingt wollen. In der heutigen Zeit kann nicht einer die ganze Verantwortung für sich reklamieren. Und dann hast du noch drei Gangos um dich herum, die dann noch ein Tütchen zusammenlesen können oder noch ein Goal verschieben. Nein, das machen bei uns die Spieler. Und die anderen Trainer haben alle ihre Aufgaben, die ganz klar zugeordnet sind und wo der Trainer auch Verantwortung delegiert. Und so funktioniert es dann auch im Spiel. Am Anfang hat man immer gesagt, ja, da stehen immer wieder andere auf da und so während der Match. Dabei sind das klar zugewiesene Rollen, wo einfach auch für die Struktur sprechen. Aber es geht auch darum, dass die Leute an seiner Seite sich weiterentwickeln können und stärker werden. Und wenn du jemanden hast, der Angst hat, wenn Leute in seinem engeren Umfeld stärker werden, weil er dann das Gefühl hat, oh, irgendwann wachsen die mir über den Kopf raus, dann funktioniert es nicht. Und das, glaube ich, ist schon auch eine sehr moderne Auffassung von Führung, die andere teilhaben lassen.
Aber dort hat sich wahrscheinlich der Trainerjob auch verändert, dass eben nicht einer der Chef ist und alle anderen tanzen nach seiner Pfeife.
Ja, und euer Trainerteam ist ja schon interessant. Gell? Ihr sind alle zu dritten hier angekommen. Ich glaube, alle mehr oder weniger ohne Familie und leben zusammen das Ganze. Die Aufteilung ist schon sehr erfrischend, ja.
Ja, ist gut. Also ich glaube, um da nochmal einzuhaken, was Matthias sagt, du bist nur richtig gut und du entwickelst dich nur weiter, wenn du A, den Hunger hast, wenn du B, auch gute Mitarbeiter neben dir zulässt, als Trainer auch versuchst, sie zu coachen, dass sie besser werden, so wie ich auch jemanden an meiner Seite habe, der mich auch mal spiegelt.
Wer ist das an deiner Seite?
Ja, das ist dann schon auch, ich spreche mit Matthias, ich spreche auch mit Roger, mir ist das wichtig. Ihr merkt ja auch, wie ich darüber rede, wie ich über das letzte Jahr spreche. Ich glaube, das ist ganz wichtig, als Führungskraft immer zu reflektieren. Das machen wir nach jedem Spiel, das machen wir während jedes Spiels. Und so ist es auch, das zuzulassen, dass deine Mitarbeiter stärker werden. Es ist wichtig, ihnen klare Rollen zuzuteilen. Wenn Dinge nicht funktionieren, dann spricht man gemeinsam darüber, um das voranzutreiben. Genau das Gleiche mache ich mit meinen Spielern. Ich möchte auch, dass sie als Persönlichkeit wachsen. Es geht darum, auch ihnen Verantwortung zu geben. Es gibt dann schon Themen, wo ich dann meine beiden Kapitäne, Lukas Daschner und Lukas Görtler, zu mir hole und wir sprechen über enge Kaderentscheide. Und dann geben sie mir ihre Meinung. Ich habe meine Meinung. Wir sprechen über die Idee für das nächste Spiel. Ich habe meine Idee. Sie geben ihren Input und am Ende entscheide ich dann. Das ist dann nicht immer so,
dass... Man baut das gemeinsam zusammen, denke ich.
Genau, und du gewinnst natürlich dadurch, wenn du ihnen auch mal das Gefühl gibst, okay, sie haben da jetzt auch mitentschieden, dann ist die Verantwortung auf dem Feld da. Wenn der Spieler dann, der in der Startelf steht, wo ich sage vielleicht, 50-50, der hat diese Woche gut trainiert, ich würde den gerne spielen lassen, und sagen sie, ja, vielleicht ist es der andere, dann müssen sie ihn auch ziehen im Spiel. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten. Da ist jeder Trainer auch unterschiedlich. Ich bin jemand, dem es wichtig ist, in der Kabine zu sein, zu fühlen auch, wie geht es den Jungs und was ist ihnen wichtig. Und das ist mein Weg.
Bevor wir über den Menschen, Enrico Maas, sprechen, warum sagen Trainer eigentlich immer bei uns vor dem Spiel beim Inter, wenn wir sie fragen, wir wissen ja, man beobachtet den Gegner. Und wenn wir einen fragen über den Gegner, sagst du immer, wir schauen nur auf uns. Aber ich weiß ja, dass es anders ist. Warum sagen das die Trainer immer so?
Ja, es ist auch so, auch ein Punkt, den ich jetzt in meinem Dasein als Trainer verändert habe. Es war eine ganze Phase so, wo ich mich tatsächlich zwei Tage intensiv auch im Training mit dem Gegner beschäftigt habe. Die ersten beiden Tage war es so, dass wir uns um unser eigenes Spiel gekümmert haben. Die letzten beiden Tage vor dem Spiel haben wir uns um den Gegner gekümmert. Einen Tag mit dem Ball, einen Tag gegen den Ball, Standardsituation. Und ich habe gemerkt, ja, du sprichst richtig viel über den Gegner. Und dann haben wir das verändert. Und jetzt ist es so, dass wir nur einen Tag über den Gegner sprechen. Das ist der letzte Tag vor dem Spiel. Und da ist dann alles gebündelt, Standardsituationen vom Gegner, mit dem Ball, gegen den Ball und der komplette Matchplan. Das machen wir an diesem einen Tag. Und ich finde, das bringt schon was, wenn du dich drei Tage mit deinem eigenen Spiel beschäftigst, selber besser werden willst und dich einen Tag konkret auf den Gegner vorbereitest.
Das hat mir dann nach dem Gegner fragen, an dem Tag, wo er über den Gegner redet und nicht eine Stunde vor dem Spiel mit dem Enermassen. Also, wir haben ja auch ein bisschen den Mensch Enermassen lernen kennen, wollen aber auch noch ein bisschen über vielleicht die Krönung der präsidialen Amtszeit mit dem Matthias Hüppi reden. Nach der Werbung machen wir weiter. Bleibt dran.
We'll be right back. Willkommen zurück im Heimspiel mit dem FCSG in der Runde, mit dem Präsidenten, mit dem Matthias Hüppi und mit dem Trainer, mit dem Enrico Maaßen. Bei uns ist auch der Andi Böhni. Eno, wir wollen ein bisschen dich als Menschen kennenlernen, wie du tickst. Die Familie ist in Deutschland, du bist in der Schweiz. Wie sieht die Wohnsituation aus? Wie machst du das mit der Familie, mit Pendeln?
Ja, die Familie, die lebt in Augsburg. Ich habe eine kleine Wohnung in Seenähe, sehr schön. Ich fühle mich da sehr wohl. Die Familie kommt, so oft es geht. Und ich bin am freien Tag dann in Augsburg. Und das in der Regel ein Tag. Ja, ansonsten bin ich hier. Aber sie kommen schon auch häufig zu uns.
Aber das heißt ja voller Fokus auf den Job.
Ja, das ist auch ein bewusster Entscheid. Die Ausgangslage ist klar. Und durch das braucht es auch ja, einfach ein... dass man sich die Zeit, die man dann hat, für das auch nimmt. Und also, so wie ich es beurteilen kann, ist da der Enno gut unterwegs mit seiner Familie. Und wenn sie bei uns im Stadion sind, dann freuen sie sich, dass sie da sind. So komme ich das mit über. Und das ist halt, das ist ein Teil von dem Leben, ja.
Ich finde, dass die Qualität, wenn du dann zu Hause bist, klar, es ist nur ein Tag oder mal anderthalb, ist immer so, dass ich nach dem Training fahre, am nächsten Morgen zurück. Sehr selten, aber kommt schon vor. Das ist auch dann Qualitätszeit, wenn ich zu Hause bin. Und wir kriegen das bisher hervorragend hin. Bis dahin war es so, dass die Familie immer mitgekommen ist. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann gehen die Kinder zur Schule. Das Umfeld ist da und dann muss man einen Entscheid treffen. Und deswegen haben wir gesagt, hey, das ist jetzt erstmal die Base. Das ist nie, man weiß nie, ob das für die Ewigkeit ist, aber es ist erstmal die Base und wir kriegen das sehr gut vereinbart.
Das ist das dementsprechend die Energiequelle auch in deiner Freizeit. Wie tickst du als Mensch? Bist du ein Menschenfreund? Liebst du Menschen? Wie tickst du so?
Ja, ich mag Menschen natürlich. Das, glaube ich, merkt man auch in der täglichen Zusammenarbeit. Aber es ist natürlich trotzdem ein Job, wo du versuchen musst, irgendwo auch ein Energiefeld zu finden. Das eine ist die Familie, das andere ist auch, dass ich schon auch gerne für mich Zeit habe mit engsten Freunden. Das sind dann nicht wahnsinnig viele, aber ich brauche das nicht, immer im Trubel überall zu stehen, sondern ich bin schon auch gerne für mich und das tut mir schon gut, wenn ich auch mal eine ruhige Minute habe, wo ich nachdenken kann.
Wie und wo bist du aufgewachsen?
Ja, ich bin im Norden Deutschlands aufgewachsen, Mecklenburg-Vorpommern, damals noch auch dem gehörte zu Ostdeutschland, habe bis zum 5. Lebensjahr meinen Vater gehabt. Dann ist mein Vater quasi weg gewesen und ich wurde alleine von meiner Mutter großgezogen. Habe zwei jüngere Schwestern, Zwillinge und ich glaube sehr bodenständig. Und bin dann irgendwann durch den Fußball nach Westdeutschland gegangen. Und dann hat das alles so seinen Lauf genommen, weg von der Familie. Sehr selbstständig. Viele von meinen alten Schulkameraden sind im Ostdeutschland geblieben. Und wenn man jetzt sieht, glaube ich auch, wie sie sich entwickelt haben. Und wir hatten jetzt vor kurzem ein Klassentreffen. Und wie dann jetzt auch mein Weg weitergegangen ist. Ich bin sehr froh, dass ich so mutig war, damals diesen Schritt gemacht habe, auch wegzugehen, anderes zu sehen, immer wieder neue Erfahrungen zu sammeln, auch die Ellbogen auszufahren. Und ja, ich denke, grundsätzlich bin ich ein bodenständiger, sehr familiärer Typ. So beschreiben mich, glaube ich, auch viele meiner Weggefährten. Ja, und ansonsten ist mir einfach Ehrlichkeit und Fleiß in der Arbeit sehr, sehr wichtig. Ja, so glaube ich, kann man mich beschreiben.
Musstest du früh, wenn der Vater weg war, früh Verantwortung auch übernehmen innerhalb der Familie?
Ja, ich glaube, meine Mutter hat alles dafür getan, dass es uns gut ging. Aber klar, ich war der größere Bruder. Dann bist du auch der Boss zu Hause.
Also das prägt, denke ich, oder?
Für das, denke schon, ja.
Für das spätere Leben, auch in Sachen Selbstständigkeit.
Ja, das ist etwas, ich glaube, wenn du eine Führungsrolle irgendwann im Job einnimmst, dann muss es ja irgendwo herkommen, dass du in deiner Entwicklung was mitgenommen hast, was dich irgendwo geprägt hat, auch die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
Wie ist das eigentlich mit den beiden Assistenztrainern? Muss man sich, wie oft trefft ihr euch in der Freizeit auch noch? Weil sie sind ja auch ohne Familie hier, oder ist das dann mehr Job?
Ja, es sind ja alle drei Assistenztrainer ohne Familie da. Jetzt von Sebastian Block, die Frau, kommt jetzt im Sommer nach 2 Jahren, hat auch ein kleines Kind mit ihr. Das ist also auch sehr schön für ihn. Und Marvin und Jonas, Marvin hat eine Lebensgefährtin in einem anderen Land, also musste ab und zu mal hin und her chatten. Und Jonas hat eine Freundin in Köln. Also ja, wir versuchen natürlich dann die freie Zeit auch zu nutzen, um einfach die Familie oder die Freundinnen zu sehen. Aber es gibt auch Vorteile, dass du dann eben mit vollem Herzen und auch mit vollem Fokus hier bei der Sache sein kannst. Und deshalb treffen wir uns privat gar nicht so viel, weil wir natürlich auch ganz viel Zeit hier im Stadion miteinander verbringen und eben dann auch bei den Reisen zu den Spielen. Und dann sind wir schon froh, wenn wir uns mal nicht sehen.
Und dass du merkst, dass du beliebt bist bei den Spielen, beim Captain, bekommst du solche Geburtstagsgeschenke. Lukas Körtl hat nach dem Cup-Final-Einzug, hat er postet, Geburtstagsgeschenk eingelöst. Er hat dir zu deinem Geburtstag im März, glaube ich, ein Tor geschenkt für das Cup-Halbfinale gegen Iverdo. Bam, eingelöst. Für den Final hast du auch was bekommen damals?
Wollte ich gerade sagen, da habe ich leider noch nichts bekommen. Aber ja. Ich habe jetzt keinen Geburtstag mehr vor dem Finale, deswegen glaube ich, wird es schwer. Aber ja, Lukas ist halt kreativ und zuverlässig, wie man sieht.
Eine weitere sensationelle Geschichte von dem Gürtel, das ist ein Lotto-Sechser. Absolut.
Ja, der ist ein Glücksfall für den FC St. Gallen und wir sind alle froh, dass wir den Lukas Gürtler haben. Und ist eine der prägenden Figuren in unserer Organisation.
Wo gefällt es dir am besten in der Region? Hast du einen
am
Kraftort?
See, schon am See. Und ein Kraftort, wo ich natürlich auch Nahrung zu mir nehmen kann, ist ein guter Italiener in Goldach. Und da treffen wir uns dann schon häufig mal auch mit den Co-Trainern.
Ah, sehr cool. Ja, auf einen Präsident ist natürlich die Amtszeit, wo wir krönen. Wäre der Cup-Sieg, Matthias, wäre das so? Das Nonplusultra für dich ganz persönlich.
Nein, also ich wiederhole es ja immer wieder. Oder? Das ist ein Gemeinschaftswerk und da geht es am Schluss sicher nicht um also Krönung, ja, all die Ehrengeschichten.
Es ist doch eine Belohnung für seine Arbeit.
Ja, aber es ist, wenn schon, eine Belohnung für die Arbeit, die von allen Leuten in diesem Club geleistet wird. Und das ist einfach enorm viel, was da gelaufen ist in all diesen Jahren. Da brauchst du ein leidenschaftliches Team auf dem Platz, aber auch hinter den Kulissen, sehr viel gegenseitiges Vertrauen und so funktioniere ich. Ich sehe das überhaupt nicht als One-Man-Show. Es ist einfach die tiefe Sehnsucht da, dem Publikum in dieser Region Ostschweiz, in dieser Stadt St. Gallen, etwas auch können zurückzugeben für das, wo auch Engagement für den Club rum ist. Es geht wirklich um das. Und das andere ist, natürlich würde es mich auch freuen, einfach für uns alle. Und jetzt gehen wir da hin und versuchen, meine, so viele Titel hat der Club in seiner Geschichte bis jetzt nicht
geholt. Wollen wir schnell auf den Letzten schauen?
Ja, was?
Und wir schauen schnell auf den Letzten, das Jahr
1969.
Nein, das Jahr 2000.
Ich glaube, es hat wenig Mannschaften gegeben in der Schweiz, die von der ersten bis zur letzten Runde erst ist. Und das ist der FC St. Gallo! Jawohl!
Draußen auf Balkon und Marktplatz hatte die Meisterfeier derweil ihren Höhepunkt erreicht. Ein Spieler nach dem anderen wurde von der grün-weißen Masse abgefeiert. Mit Pokal, versteht sich.
Ja, der Matthias. Hä? Der letzte Titel, den der FCSG
ja, hat. Ja, 2000. Ich habe das
noch miterlebt. Du hast moderiert, oder?
Quasi Sonderkorrespondent für die Tagesschau im Fernsehen. Das war ja eine spontane Fete, weil es hat das Resultat gebraucht zwischen Servette und Basel, ein Unentschieden. Und bis in die 87. Minute, wenn ich mich nicht schwer täusche von dem Spiel, ist das nicht der Fall gewesen. Und da ist der Ausgleich gefallen. Und dann ist natürlich alles, hat sich dann entwickelt. Aber es ist ja nicht, also ich weiss noch, die Mannschaft hat in einem Raum rein, das Spiel, ich glaube, war in Genf gewesen, wenn ich mich nicht schwer täusche, geschaut und dann ist es losgegangen. Es sind aber nicht einmal alle Spieler da gewesen. Also der Jörg Stiel, Captain da, der ist an der Taufe von einem von seinen Kindern und darum gar nicht an dem Tag dort. Also, das hat dann nachher noch eine offizielle Vierkehr. Auf jeden Fall etwas Grossartiges und ja, dort, das habe ich natürlich dann auch mitbekommen. Und ja, schauen wir mal, ob es eine neue Auflage gibt. Aber es sind wenig Titel bis jetzt zusammengekommen. Und darum ist es natürlich auch noch mal etwas anderes für einen Club, der jetzt diesbezüglich nicht so viel vorzuweisen hat wie andere, die am Laufmeter Titel gewinnen. Schauen wir mal, oder? Aber nochmal, alles dafür tun. Auch eine meiner Hauptaufgaben ist es auch, alles fernzuhalten von der Mannschaft und vom Trainerteam, wo könnte irgendwie Energie brauchen, wo nicht dort muss gebraucht werden, sondern an einem anderen Ort. Also ich meine, ich habe ziemlich viele Bälle in der Luft jeden Tag und muss auch schauen, dass die nicht runterfallen. Und wichtig ist einfach, dass die auch so Geschichten, die nicht nötig sind, die ärgerlich sind, dass man die fernhalten kann von der Crew. Und das sehe ich schon auch als eine der Hauptaufgaben von einer Führungs- und Person. Oder? Und da läuft natürlich sehr viel über mich, von dieser Grundkonstruktion her. Das ist okay, aber ein allfälliger Göpsig wäre ein Erfolg für alle, die den FC St. Gallen tragen.
So viel Energie, wie du in diesen Verein hineinsteckst, machst die Zeit, wo du das noch machst, wo du die Energie willst und kannst aufbringen, bevor du dir den Ruhestand gönnst, machst du es abhängig von Erfolgen. Hast du einen Zeithorizont, wo du sagst, so lange mache ich es nicht?
Nein, also von Erfolg, das wäre ja irgendwie eigenartig, oder? Es gibt ja dann, also entweder holst du einen Titel oder du holst ihn nicht. Und wenn du nicht holst, dann musst du dir auch überlegen, ja, jetzt haben wir ihn dreimal nicht geholt, jetzt musst du Verantwortung übernehmen für das. Auf der anderen Seite, jetzt wäre es ein toller Abschluss, es gibt keinen besseren Zeitpunkt zum Gehen. So funktioniere ich nicht. Ich muss das in mir selber spüren. Und solange ich das Vertrauen habe von den Leuten, oder, mache ich das sicher nicht abhängig von Titel. Aber was wichtig ist, es gibt Prinzipien, Grundwerte, Grundhaltungen, die wollte ich selber einhalten, die müssen aber auch eingehalten werden von denen, die am Schluss das bestimmen. Wenn die tangiert werden, wenn man drohen, die Unabhängigkeit zu verlieren, wenn gewisse Säulen anfangen, ein bisschen unsicher werden, dann das wäre etwas, was für mich nicht gängt. Und das hat aber nichts jetzt mit Erfolg oder nicht Erfolg zu tun. Aber selbstverständlich wäre es ein Traum, wenn wir auch jetzt einfach das fürs Publikum und auch für den Club. Ich meine, wir sind einer der wenigen Clubs, der von dem lebt, wo er einnimmt. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Also es gibt keine Nachschussübungen von Aktionären. Wir haben keinen Mäzen, der Geld reinschiesst. Und wir wollen das auch nicht, weil wir wollen die Unabhängigkeit haben, um zu arbeiten. Das braucht eine ziemlich gute Struktur, auch eine klare Führungsorganisation. Und die muss gewährleistet sein.
Oh, Andi, ich kann mir einfach keinen besseren vorstellen.
Nein, es geht
nicht. Als der Hüppi.
Ich glaube, der Matthias Hüppi kann, nachdem, wenn er den Club neu aufgestellt hat, auf die solide Basis, kann er selber sagen, wenn er will aufhören. Das ist, meine ich, sensationell, wie du das gemacht hast.
Ja, also, wir müssen. Und, Zeit drängt, ja, Matthias.
Ja. Nein, ich sage, jetzt kommt ja eine Nachfolgesendung. Also, Nachfolgeplanung ist natürlich ein richtig grosses Verantwortungsthema für jedes Führungsgremium. Gut. Nicht nur im Fußball.
Wenn es so weit ist,
darf ich röteln.
Was?
Nein, ist gut.
Er hat den Namen wohl droppen, aber mit dir doch einfach das nächste Heimspiel aufsetzen mit dem Matthias Hüppi. Herzlichen Dank, bist du da gewesen.
Danke.
Wir drücken die Daumen für ein Cup-Final. Eno, zuerst Spiel für Spiel.
So ist es.
Auf sich schauen, bei sich bleiben.
Gut zugehört, ja.
Und, ich lerne was von dir draußen im Stadion. Okay. Vielen Dank für den Besuch. Schön, bist du da gewesen. Andi, merci für den Besuch. Euch herzlichen Dank für das Interesse am Heimspiel. Uns gibt es selbstverständlich auch überall, wo du den Lieblingspodcast abonniert hast. Und dann sagen wir, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.